In dieser Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe sagen wir, wir lieben den Treibhauseffekt. Ihr erfahrt, warum es ohne Treibhauseffekt überall auf der Welt aussähe wie in der Antarktis und warum man anstatt Treibhauseffekt eigentlich auch Wärmepingpong sagen könnte und warum unser Planet physikalisch gesehen sogar im Dunkeln leuchtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu Jetzt mal ganz in Ruhe. Unser Podcast bespricht die Sache mit den Klimaveränderungen und was wir dagegen tun können, mal ganz in Ruhe. Dabei lautet unser Motto Klima und Physik und sonst nix. Andere Klimapodcasts behandeln ja auch politische Fragen und wirtschaftliche Aspekte und reden über Aktivismus oder stellen auch einzelne Klimaschutzprojekte vor. Wir möchten es ein bisschen anders machen. Wir möchten stattdessen nochmal eben von vorne oder eben in Ruhe besprechen, was überhaupt vor sich geht. Wir kümmern uns also um Naturgesetze, die alles bestimmen, zum Beispiel wie es auf unserem Planeten aussieht oder wie sich unser Klima und unser Wetter entwickeln und nicht zuletzt, was wir Menschen auf der Erde so treiben und treiben können. Und für diese Mission haben wir hier im Studio eine feste Besetzung mit zwei Top-Physikerklärern. Sagt mal hallo, ihr beiden.
Moin.
Moin, hallo.
Genau, und mit mir. Mein Name ist Jens Schröder, ich bin Wissenschaftsjournalist, ich habe viele Jahre beim Magazin Geo gearbeitet und in diesem Podcast bin ich vor allem der Fragensteller, der Informationszusammenträger und der Überblickbehalter. Und wenn es sein muss, bin ich auch der doofe Fragensteller, denn hier geht keiner aus dem Studio, bis die Dinge nicht verständlich erklärt wurden, sodass auch ich es verstanden habe, weil dann haben es vielleicht auch alle anderen verstanden. So, und ihr sitzt jetzt auch hier. Wer seid ihr denn so?
Ja, moin. Also mein Name ist Johannes Kückens. Ich bin studierter Physiker und arbeite, das hast du schon ganz gut gesagt, heute viel als Physikerklärer. Mhm. Angefangen habe ich auch beim Magazin Geo, wo ich anfangs als Faktenchecker gearbeitet habe. Mhm. Das heißt, ich war da so eine Art Schreckgespenst für die Autorinnen und Autoren von Artikeln. Denen musste ich immer wieder sagen, ja, was du da geschrieben hast, das ist aber nicht eindeutig belegt oder lässt sich nicht belegen. Und wenn wir das doch drucken sollen, dann musst du dafür erstmal die richtige Quelle finden und mir das belegen. Und mit dieser Einstellung gehe ich eben auch an meine Arbeit als Podcaster heran. Also ich erzähle nur das, was ich auch gut belegen kann. Das ist für mich Ehrensache natürlich.
Aber ohne Schreckgespenst zu sein hier.
Ich hoffe doch.
Ja, moin moin auch von mir. Ich bin Michael Büker und genau wie Johannes habe ich Physik studiert und bin dann zum Physikerklärer geworden. Ich habe gegen Ende meines Studiums angefangen, am Forschungszentrum DESI hier in Hamburg Besuchergruppen herumzuführen. Ich bin mit Schulklassen am Teilchenbeschleuniger langgegangen, habe eine Ortsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr zum Röntgenlaser geführt und habe mit dem Kegelverein was von dunkler Materie gefachsimpelt. Davon konnte ich dann einfach nicht genug bekommen und heute spreche ich in Podcasts und im Radio über Physik, Astronomie und Raumfahrt, schreibe Artikel und Bücher und halte Vorträge und das ist für mich einfach die große Leidenschaft, komplizierte Sachen so gründlich zu verstehen, dass ich sie dann auch selbst vernünftig erklären kann. Dafür stehe ich jeden Morgen auf.
Ja, schön, dass es auch heute Morgen geklappt hat mit dem Aufstehen, dass du heute hier sitzen kannst. Damit haben wir jetzt mal unsere Kompetenzen abgesteckt. Jetzt vielleicht noch zur wichtigsten Frage. Was bringt dieser Podcast eigentlich unseren Hörerinnen und Hörern? Denn sowas wie fangen drei mittelalte Männer einen Podcast an, das klingt so ein bisschen wie der Anfang eines sehr schlechten Witzes. Und das Wort Klimawandel kann auch, glaube ich, der eine oder die andere nicht mehr richtig hören im Moment.
Ja, ist eine provokante These, aber ich glaube, die ist nicht ganz falsch, Jens. Und ja, es gibt ja auch schon so einige deutschsprachige Klimapodcasts, aber wir wollen es eben ein bisschen anders machen, getreu unserem Titel, jetzt mal ganz in Ruhe. Also wir möchten das Thema Klima eben ohne dieses politische Kauderwelsch erklären, ohne Vorwürfe und Seitenhiebe und ohne uns dann auch im Kleinen zu verzetteln. Wir sind nämlich der Meinung, dass die physikalischen Tatsachen für sich allein sprechen, wenn man sie dann ausreichend zu Wort kommen lässt.
Und deshalb fangen wir auch nicht damit an, welches Gesetzespaket der Bundesregierung jetzt das vielbesagte 1,5-Grad-Ziel verfehlt oder auch nicht. Denn das wird überall sonst schon rauf und runter erzählt. Wir berichten auch nicht von irgendeinem Flachdach in Berlin-Kreuzberg, wo jemand Biotomaten mit Ökostrom bewässert oder so. Das ist ganz nett und menschlich, aber ich finde, das hilft alles nicht, um die grundlegenden Zusammenhänge zu verstehen.
Da bin ich jetzt mal gespannt, wie ihr beiden Profi-Erklärer das besser machen wollt oder anders machen wollt. Ich habe allerdings einen gewissen Grund, euch da einen Vertrauensvorschuss zu geben, denn wir nehmen ja zu dritt schon seit Jahren den Audible-Podcast, sag mal du als Physiker, gemeinsam auf und darin schafft ihr es dann tatsächlich, mir Woche für Woche physikalische Hintergründe des Alltags des Universums und was sonst noch so gibt, außer dem Universum, zu erklären, und zwar sehr verständlich und oft ja auch unterhaltsam.
Ja, danke. Das macht uns ja auch nach all den Jahren immer noch Spaß.
In diesem Podcast haben wir uns aber einer ganz speziellen Mission verschrieben, nämlich alle grundlegenden Fragen zum Thema Klimawandel immer von zwei Seiten zu betrachten. Deshalb heißt diese erste Folge auch "Wir lieben den Treibhauseffekt" und die nächste soll dann heißen "Das Problem mit dem Treibhauseffekt". Wir wollen nämlich nicht gleich mahnen, sondern immer erstmal verstehen. Ja, und so machen wir das nach und nach mit allen relevanten Themen, die wir hier so behandeln. Also da kommen noch die Verbrennungsmotoren, die Weltmeere, Windräder und auch die Kühe.
Ja. Da bin ich sehr gespannt, ob die Folge "Das Problem mit den Weltmeeren" oder noch mehr auf "Wir lieben Kühe".
Ja,
das,
ich auch.
Da freue ich mich schon drauf. Wir haben uns für heute vorgenommen, den Treibhauseffekt, der ja auch ganz eng mit dem Klimathema zusammenhängt, den mal ganz in Ruhe eben zu erklären. Und zwar so, dass jeder und jede, ganz egal ob physikalisch vorgebildet oder eben auch nicht, diesen Effekt auch einmal verstehen kann in seiner Wirkungsweise. Denn der macht ja offensichtlich größere Probleme. Und deshalb frage ich mal absichtlich ein bisschen naiv und direkt, wie können wir denn diesen Effekt wieder loswerden?
Na, am besten gar nicht. Denn ohne Treibhauseffekt wäre es bitterkalt auf unserer Erde, nämlich im weltweiten Durchschnitt minus 18 Grad. Das heißt, abgesehen von so ein paar Jahreszeiteneffekten, sehe es in großen Teilen der Welt so aus wie heute in der Antarktis. Und nur weil wir eine Erdatmosphäre haben, die Treibhausgase enthält, sind es stattdessen durchschnittlich etwa plus 15 Grad.
Okay, das ist mal ein Wort. Der Treibhauseffekt macht es uns am Erdboden, also von minus 18 bis, was hast du gesagt, plus 15, um 33 Grad Celsius wärmer, als es ohne ihn wäre, und bewahrt uns quasi vor einer antarktischen Situation auf der ganzen Erde. Und die große Frage ist ja, wie schafft die Atmosphäre mit ihren Treibhausgasen denn das?
Ja, das ist die richtige Frage. Und um dem auf den Grund zu gehen, fangen wir am besten mal ganz vorne an und fragen uns, woher bekommt die Erde eigentlich ihre Wärme, so ganz allgemein als Planet?
Als Planet bekommt sie die ja wie alle anderen Planeten auch von der Sonne, vermutlich.
Ganz genau. Streng genommen kommt auch noch ein bisschen Wärmeenergie aus dem Inneren der Erde, aber die macht in der Gesamtbilanz nicht mal ein halbes Promille aus. Die ignorieren wir heute also einfach und wir konzentrieren uns nur auf die Energie, die von der Sonne zur Erde kommt.
Und wie viel ist das so in Summe, was die Sonne uns so an Energie herunterschickt?
Das ist ganz schön viel und das ist auch eine schöne physikalische Rechenübung. Vor allen Dingen muss man ja berücksichtigen, dass die Erde eine Kugel ist. Also da braucht man etwas Geometrie. Aber keine Angst, Jens, die Rechnung, die ersparen wir dir.
Und uns allen.
Genau, und sagen dir das Ergebnis. Also es kommt raus, die Erde empfängt eine gewisse Menge Energie pro Zeit natürlich. Physikalisch nennen wir das eine Leistung und drücken sie in der Einheit Watt aus. Und das Ergebnis ist, jeder Quadratmeter der Erdkugel empfängt im Durchschnitt etwa 340 Watt von der Sonne.
Mhm. Aber okay, jetzt zweifle ich kurz mal an eurer Geometrie, denn die Erde ist ja eine Kugel, hast du gerade auch gesagt. Und die halbe Kugel hat ja immer Nacht, das heißt, da kommt gar nichts an von der Sonne. Dann kann es ja nicht sein, dass jeder Quadratmeter irgendwie zu jeder Zeit 340 Watt empfängt.
Nee, das stimmt natürlich. Deswegen ja auch im Durchschnitt. Ne? Mhm. Es hängt natürlich, wie viel genau ankommt, von der Tageszeit ab, von der Jahreszeit und von deiner geografischen Breite. Mal sind es 500 Watt, die ankommen, mal sind es nur 200 Watt und natürlich nachts sind es 0 Watt von der Sonne. Aber im Durchschnitt gerechnet über alle Tageszeiten, über alle Jahreszeiten und jeden Ort auf der Erde sind es eben pro Quadratmeter 340 Watt, die die Erde von der Sonne empfängt.
Okay, also 340 Watt pro Quadratmeter. Die haben wir jetzt aber sozusagen als Erde und als Erdbewohner sozusagen im Sack. Die können wir in unsere Wasserkocher leiten und unsere Spielkonsolen damit hochfahren.
Nee, nicht ganz. Denn die 340 Watt betreffen jetzt das obere Ende der Erdatmosphäre, also das, was von außen drauf scheint. Von der Energie, die dort ankommt, erreicht aber nur etwa die Hälfte wirklich dauerhaft den Erdboden. Mhm. Dazwischen werden nämlich noch rund 100 Watt von den Wolken und auch von der Erdoberfläche reflektiert. Also die tragen gar nichts zum Energiehaushalt der Erde bei, sondern werden direkt wieder zurück ins All geworfen.
Mhm. Annahme verweigert quasi.
Genau, bleiben also noch 240 Watt und von denen wiederum wird jetzt ein Drittel von der Atmosphäre direkt absorbiert, also verschluckt, und das erwärmt die Luft dann direkt. Das macht vor allen Dingen das Treibhausgas Wasserdampf, da kommen wir noch in der nächsten Folge zu. Der Rest aber, also die 160 Watt pro Quadratmeter, die kommen wirklich unten an und werden auch vom Erdboden aufgenommen. Wenn auch unterschiedlich natürlich verteilt über Tag und Nacht, Sommer und Winter und eben unterschiedlich stark an verschiedenen Orten auf der Erde.
Mhm. 160 Watt pro Quadratmeter, die tatsächlich ankommen. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob das viel oder wenig ist. Habt ihr mal einen Vergleich, was man so machen kann mit 160 Watt?
Also als Stromverbrauch ist das ungefähr so, als hättest du so einen riesigen 70 Zoll 4K Flachbildfernseher. Dessen Stromverbrauch beträgt ungefähr diese 160 Watt. Das heißt, rein energetisch betrachtet könnte man für jeden Quadratmeter Erdboden, der Sonnenenergie einfängt, einen sehr großen Flachbildfernseher betreiben.
Und die Erde hat bekanntlich eine ganze Menge Quadratmeter zu bieten. Da müsste ja schon ein bisschen was zusammenkommen an Energie.
Ja, allerdings, Fläche. Wenn man das insgesamt betrachtet, dann kommen gut 80 Millionen Gigawatt an Leistung am Erdboden an. Und wir können das mal mit dem vergleichen, was die Menschheit so braucht, in Anführungsstrichen. Ja, also sämtliche Verbrennung, sämtliche Wasser- und Windkraft, die wir einsammeln, ein bisschen Kernenergie gehört dazu, Solarpanels sammeln Energie ein und so weiter. Alles, was die Menschheit an Energie verbraucht, entspricht einer Leistung von ungefähr 20.000 Gigawatt. Mhm. Demgegenüber ist das, was die Sonne auf den Erdboden strahlt, ungefähr 80 Millionen Gigawatt, also mal locker das 4000-fache.
Wow, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Sonne schickt uns also zu jeder Zeit 4000 Mal so viel Energie zum Boden, wie wir als komplette Menschheit mit aller Industrie und allem drum und dran verbrauchen. Da sagt nochmal einer, Sonnenenergie würde nicht reichen, um irgendwie unsere Energiebedarfe zu decken.
Ja, aber man muss mit der Aussage auch vorsichtig sein, denn die Sonnenenergie kommt ja nicht als elektrischer Strom oder als heißes Wasser in einer Fernwärmeleitung auf der Erde an, sondern sie erreicht uns zunächst mal in Form sogenannter elektromagnetischer Wellen. Dazu gehört auch das sichtbare Licht, aber zum Beispiel auch die Ultraviolettstrahlung oder die Infrarotstrahlung. Und die Sonne schickt sogar noch mehr, die schickt auch Radiowellen, Mikrowellen bis hin zur ganz harten Röntgenstrahlung, die aber zum Glück nicht den Erdboden erreicht. Physikalisch gesprochen sind das aber alles verschiedene Erscheinungsformen von elektromagnetischen Wellen.
Also ich verstehe, die Sonne schickt uns keinen Strom, sondern unpraktischerweise Energie in Form elektromagnetischer Wellen. Aber da kommt ihr natürlich hier nicht mit durch mit dem Begriff. Das müsst ihr nochmal kurz erklären, was das eigentlich ist. Ich glaube, die meisten Leute haben das nicht als Energieform sofort vor Augen.
Ja, man muss es auch ein bisschen verstehen, um den Treibhauseffekt zu verstehen. Also denk mal zunächst an Wellen auf dem Wasser. Ja, die können sich im Wasser ausbreiten, von der Stelle aus, wo das Wasser in Bewegung versetzt wird. Und überall, wo die Welle vorbeikommt, da wackelt das Wasser dann auf und ab. Elektromagnetische Wellen breiten sich ebenso von dort aus, wo sie erzeugt werden, nur wackelt natürlich kein Wasser, sondern eben unsichtbare magnetische und elektrische Felder, die als Welle sozusagen durch den Raum wandern.
Also in dem Bild ist quasi das Weltall der Teich und die Sonne ist der Ort, an dem der Stein ins Wasser platscht. Und die Wellen auf dem Wasser, die sich sozusagen um das Platschen ausbreiten, das sind dann die Sonnenstrahlen, die durchs All sich ausbreiten.
Genau, die Sonne gibt ganz viel Strahlung ab, die kann gar nicht anders, das macht sie, weil sie heiß ist, das ist ein Naturgesetz. Und das ist ein bisschen so, als hättest du jetzt einen Teich, wo am Ufer eine Gruppe Kinder planscht. Ja? Die verursachen auch eine Menge Wellen, weil sie reinhüpfen und Steine und Stöcker schmeißen und so weiter. Und von dort aus breitet sich die Energie dann in Form der Wellen durch den ganzen Teich aus. So ist es auch mit der Sonne, die setzt Strahlung frei und diese Strahlung durchdringt dann den Raum, die wird sozusagen von der Sonne aus losgeschickt in alle Richtungen.
Die Sonne schickt aber dabei eben ganz verschiedene Varianten von elektromagnetischen Wellen aus. Und diese Varianten, die unterscheiden sich in ihrer Wellenlänge. Die Wellenlänge, das entspräche bei Wasserwellen dem Abstand zwischen zwei benachbarten Wellenbergen. Und je kleiner dieser Abstand ist, desto mehr Energie trägt die Welle.
Warte, Moment, ich muss das kurz einmal nachvollziehen. Wenn zwischen zwei Wellenbergen nur ein kleiner Abstand ist, dann ist sozusagen, kann man so sagen, mehr Gewackel auf kleinem Raum. Und das bedeutet dann mehr Energie, also kleine Wellenlänge, mehr Energie. Genau. Das kann ich mir merken, ja.
Genau, nun ist es so, elektromagnetische Wellen unterschiedlicher Wellenlängen, die sind extrem verschieden. Also es gibt Wellenlängen von mehreren Kilometern bis hin zu Millionstel Bruchteilen von Millimetern. Also ein riesiges Spektrum. Und je nach Wellenlänge hat man es dann mit Radiowellen zu tun oder mit Mikrowellen oder sichtbarem Licht, ultravioletten Licht oder sogar Röntgenstrahlen. Das ist alles eine Frage der Wellenlänge. Und nun ist es so, den größten Teil ihrer Energie schickt uns die Sonne in Form von sichtbarem Licht, das in unseren Augen dann zum Beispiel schöne bunte Bilder macht.
Okay, also soweit so gut. Wir hatten ja heute eigentlich vor, den Treibhauseffekt zu erzählen, so ganz in Ruhe. Aber langsam bekomme ich jetzt den Eindruck, dass wir das Thema Licht und Farbe haben. Vielleicht müssen wir einmal kurz wieder einbiegen in die Treibhauserzählung, um das zu verstehen, wie das funktioniert.
Zum Treibhauseffekt kommen wir jetzt auch. Wichtig ist das Ganze mit den elektromagnetischen Wellen, weil das eben die Energieform ist, die wir von der Sonne empfangen. Das ist sozusagen die Währung, in der die Sonne auf das Energiekonto der Erde einzahlt. Die elektromagnetischen Wellen sind das, was wir geschickt bekommen.
Und vermutlich ist auch kein Zufall, dass die Sonne ausgerechnet besonders viel sichtbares Licht, diese Art von Energie auf die Erde schickt, denn die Sonne war ja schon da, bevor die Evolution uns Menschen und die Tiere geschaffen hat. Und dann hat sich die Evolution gedacht, Mensch, ich mache den Lebewesen mal Augen. Dann sollen die mit dem Licht umgehen können, was da besonders viel kommt.
Genau, die Augen haben sich genau an den Teil der Sonnenstrahlung angepasst, bei dem es besonders viel zu gucken gibt.
Aber was passiert jetzt mit all dieser Strahlung, die nicht in mein Auge fällt und bunte Bildchen macht? Also das Allerwenigste fällt ja in Augen von Menschen und Tieren, sondern das meiste an Licht macht ja irgendwas anderes. Was denn? Fällt ja auf Felsen und Meeresoberflächen und so.
Richtige Frage. Also der allergrößte Teil des Sonnenlichts erwärmt den Erdboden. Die Sonne zahlt Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung ein und die Erde wandelt sie um in Wärme.
Also so ein Bild hat man von Licht ja eigentlich nicht. Man denkt ja immer, Licht ist etwas, was uns beim Gucken hilft und es liefert Energie für Pflanzen, die Photosynthese machen. Aber die sozusagen Funktion, dass Licht nennenswert die Erde erwärmt und aufheizt, die betont man ja eigentlich nicht so, bei dem Wort Licht zumindest nicht.
Ne? Genau, wir betonen hier eben die Dinge, die zählen. Und ob du was siehst oder nicht, ist für die Temperatur der Erde ziemlich egal. Aber die Wärmewirkung der Sonnenstrahlung, die ist eben ganz entscheidend. So, und jetzt kommt der nächste ganz wichtige Schritt. Wir haben also Energie von der Sonne bekommen, in Form hauptsächlich von sichtbarem Licht. Das hat die Erde erwärmt. Und nun, wo die Erde schon mal warm ist, beginnt sie auch zu leuchten. Genau wie die Sonne.
Immer?
Immer. Die Erde leuchtet.
Glaub, das wäre mir, glaube ich, mal aufgefallen beim nachts aus dem Fenster gucken. Da leuchtet die meistens nicht, soweit ich das weiß.
Ja, das stimmt natürlich. Nachts gibt die Erde kein sichtbares Licht ab. Das würde sicherlich auffallen. Die Erde leuchtet aber trotzdem in einem physikalischen Sinne. Das bedeutet, sie gibt Strahlung ab. Denn die Erde muss einem Naturgesetz gehorchen, das sagt, jedes Ding im Universum gibt ständig eine Strahlung ab. Welche Strahlung das ist, das hängt aber von der Temperatur ab. Und so gibt die Erde eben auch eine Strahlung ab. Auch nachts leuchtet sie. Aber es ist kein sichtbares Licht, sondern es ist Infrarotstrahlung. Das hat eine größere Wellenlänge und damit weniger Energie als das sichtbare Licht. Und diese Strahlung können wir normalerweise mit den Augen nicht sehen, deswegen ist es nachts dunkel. Wenn man aber eine Wärmebildkamera benutzt, die ist dafür da, Infrarotstrahlung sichtbar zu machen. Und du kannst auch nachts zum Beispiel eine Wärmebildkamera auf den Erdboden richten und dann siehst du die Erde leuchten, weil sie eben diese Infrarotstrahlung abgibt.
Okay, und das kann man eben auch als Physiker Leuchten nennen, obwohl wir es nicht sehen können. Warum macht die Erde das? Also was bringt sie dazu, ausgerechnet mit Infrarotlicht zu leuchten, wo sie doch die Energie mit einem ganz anderen Licht, nämlich mit sichtbarem Licht vor allen Dingen, gekriegt hat von oben? Dann wandelt sie das irgendwie um.
Ja, das ist eben der dritte Schritt in dieser Ereigniskette sozusagen. Die Sonne schickt uns Energie auf die Erde wird dadurch warm und weil sie warm ist, muss sie jetzt diese Strahlung abgeben. Aber entscheidend ist, wie gesagt, die Erde ist ja viel, viel kühler als die Sonne. Die Oberfläche der Sonne hat 5000 bis 6000 Grad und deswegen leuchtet sie mit sichtbarem Licht. Wir haben auch auf der Erde manchmal Dinge, die so heiß sind, zum Beispiel Metall in der Industrie. Ja, wenn das 5 bis 6000 Grad erreicht, dann leuchtet es genauso mit so einem gelb-weiß gleißenden Licht. Wir nennen das dann ein Glühen.
Oder eine Kerzenflamme zum Beispiel, überhaupt eine Feuerflamme, leuchtet auch, weil sie heiß ist.
Genau, meistens mit einer etwas geringeren Temperatur, deswegen finden wir das Licht rötlicher. Aber so oder so, das ist physikalisch dasselbe wie das Leuchten der Sonnenoberfläche.
Verstehe. Die Erdoberfläche ist jetzt viel weniger heiß, nämlich, habt ihr eben gesagt, 15 Grad Celsius im Durchschnitt. Deshalb leuchtet sie zwar auch im physikalischen Sinne, aber eben mit Infrarotstrahlung, die man auch Wärmestrahlung nennen kann. Ja. Soweit korrekt. Die sehen wir mit den Augen nicht, aber sie ist trotzdem da. Aber man muss ja schon sagen, die Erde ist dann ja quasi so eine Art Strahlungsumwandler. Sichtbares Sonnenlicht rein, Infrarotstrahlung raus.
Genau, und das ist ganz entscheidend für den Treibhauseffekt. Denn die Infrarotstrahlung, mit der die Erde leuchtet, die kommt jetzt längst nicht so ungestört durch die Atmosphäre durch und wieder raus ins All, wie vorher das sichtbare Licht von oben reingekommen ist. Und das liegt eben daran, dass Treibhausgase in der Luft sind. Die Treibhausgase lassen zwar das sichtbare Licht von der Sonne rein, damit können sie nichts anfangen, oder genauer gesagt, mit dessen Wellenlänge können sie nichts anfangen. Aber wenn die Infrarotstrahlung auf ihrem Weg vom Erdboden nach oben wieder an diesen Treibhausgasen vorbeikommt, dann verschlucken sie diese Infrarotstrahlung. Und dadurch wird die Luft warm, aufgeheizt eben durch die Strahlung vom Erdboden.
Aber dann ist die Formel ja noch ein bisschen ergänzbar. Sichtbares Licht rein, Infrarotstrahlung raus, aber Infrarotstrahlung wird auf dem Weg raus aufgehalten, macht Luft warm.
Ja, so ist es.
Okay, aber sag mal, wenn so gar keine Infrarotstrahlung entweichen kann, weil die aufgehalten wird, dann müsste sich die Luft ja eigentlich unendlich aufheizen. Es würde ja immer wärmer und wärmer. Die Sonne schickt unablässig ihre Energie mit dem ganzen sichtbaren Licht auf die Erde. Aber die Wärme, die dann zurückstrahlt als Wärmestrahlung, die kann nicht raus. Die kann nirgendwo hin.
ganz so ist es zum Glück nicht, denn die warme Luft, die strahlt jetzt ihrerseits auch wieder. Ja, die leuchtet auch die Luft und zwar, weil sie hat ja eine ähnliche Temperatur wie der Erdboden, gibt die Luft jetzt auch wieder Infrarotstrahlung ab. Die behält die Wärme also nicht ewig gespeichert, sondern muss, sie folgt ja dem gleichen Naturgesetz, ihre Wärme auch in Form von Strahlung wieder abgeben. Mhm. Aber der Witz ist, die Treibhausgasmoleküle in der Luft, wenn sie Infrarotstrahlung wieder abgeben, die schicken sie gleichmäßig in alle Richtungen. Mhm. Das heißt, zufällig geht manches dann nach oben ins All raus tatsächlich und kann entweichen. Manches wird aber auch wieder nach unten in Richtung Erdboden geschickt. Und das bedeutet, dass die Treibhausgase sozusagen die Infrarotstrahlung in so einer Art Ping-Pong-Spiel teilweise gefangen halten, also geht vom Erdboden hoch in die Atmosphäre, trifft ein Treibhausgasmolekül, wird wieder runtergeschickt, dann nächste Runde hoch, dann kann es aber nach oben entweichen. Und im Resultat sind die Erdoberfläche und die Luft eben viel wärmer, als sie es wären, wenn diese Treibhausgasmoleküle nicht da wären.
Okay, dann wirken die Treibhausgase aber ja so ähnlich wie so eine mollige Decke, die um die Erde so rumgekuschelt ist.
Na, nicht ganz, aber es ist schon so ähnlich, ne? Man deckt sich ja nachts mit einer Decke zu, damit der Körper weniger Wärme verliert. Mhm. Also es ist ja unter einer Decke wärmer, als wenn du ohne Decke da liegen würdest. Und der Mechanismus ist aber ein etwas anderer. Die Decke verhindert Konvektion, also Luftbewegung. Die verhindert, dass die Luft von deinem Körper aufsteigen kann, die sich an deinem Körper erwärmt hat. Und dadurch wird dann eben nicht durch die Luft Wärme von deinem Körper weggetragen. Die Treibhausgase setzen aber bei dem anderen wichtigen Mechanismus zum Wärmetransport an, nämlich bei der Strahlung. Mhm. Die Treibhausgase spielen Ping-Pong hin und her und verhindern dadurch, dass die Wärmestrahlung die Erde einfach verlässt und dadurch Wärme davonträgt.
Mhm. Schade, ich wollte eigentlich gerade Kuscheldeckeneffekt als Alternative für das Wort Treibhauseffekt vorschlagen. Das passt dann also nicht ganz so gut. Aber wie wär's mit Wärme-Ping-Pong? Also weil die Infrarotstrahlung spielt ja quasi Ping-Pong mit den Treibhausgasen. Und ich finde, wenn man sagt Wärme-Ping-Pong-Effekt, dann würden manche Leute viel entspannter Nachrichten gucken, weil das klingt einfach ein bisschen netter.
Ja, finde ich gut. Wir können Wärme-Ping-Pong mal so als kleine vorläufige alternative Bezeichnung für den Treibhauseffekt festhalten.
Ja, mir gefällt das auch sehr gut, der Begriff. Und ich würde sogar gern noch ein zweites Bild einführen, um eben auch noch ein zweites wichtiges Detail dieses Treibhauseffekts genauer zu erklären. Bei der Erde ist es ja so, dass, wenn sich an den Treibhausgasen in der Luft nichts verändert, genauso viel Energie die Erde wieder verlässt, wie von der Sonne eingestrahlt wird. Das nennt man ein Gleichgewicht. Sonst wird es ja immer wärmer werden. Und die große Frage ist nur, wie stark wird diese Wärme zurückgehalten und bei welcher Temperatur liegt dieses Gleichgewicht? Die Gleichgewichtstemperatur ist nämlich umso höher, je mehr Treibhausgase in der Luft sind.
Boah, das war mir jetzt ein bisschen viel Theorie. Ich brauche mehr Details, wie Dieter Hallervorden sagen würde.
Wir haben ja ein zweites Bild versprochen. Also stell dir vor, du hast eine Regentonne und die hat drei Stöpsel. Einen ganz unten am Boden, einen ganz oben relativ nah am Rand und einen in der Mitte der Regentonne. So, was passiert jetzt, wenn es regnet?
Stöpsel sind immer für mich immer unten in der Badewanne. Du meinst jetzt so wie Korken an der Seite des der Regentonne.
An der Seite ist ein Loch, in der Mitte, da steckt ein Stöpsel oder ein Korken drin und ganz oben nochmal das Gleiche.
Okay.
Und die Frage ist jetzt, was passiert, wenn es regnet? Das kommt natürlich darauf an, was du mit den Stöpseln machst. Wenn alle drei Stöpsel raus sind, dann fließt das Regenwasser in die Tonne und läuft unten gleich wieder ab, weil der unterste Stöpsel ja draußen ist. Der Wasserstand in der Tonne ist dann also stabil bei Null. Mhm. Es fließt genauso viel rein, wie sofort wieder rausläuft.
Und das ist auch ein Gleichgewicht dann?
Das ist ein Gleichgewicht. Mhm. Wenn du jetzt aber den untersten Stöpsel reinsteckst, dann ist dieses Gleichgewicht erstmal gestört. Es fließt natürlich jetzt immer weiter Wasser hinein, weil es unten nicht mehr abfließen kann. Das heißt, es sammelt sich Wasser in der Tonne und der Wasserspiegel steigt.
Mhm. Das heißt, der steigt dann bis auf die Höhe des mittleren Stöpsels oder Korkens. Und wenn du den rausgezogen hast oder nicht reingesteckt hast, dann kann das da wieder abfließen, in der Mitte.
Genau, und dann haben wir wieder ein neues Gleichgewicht von Zu- und Abfluss, nachdem der bis zur Hälfte angestiegen ist, der Wasserspiegel. Mhm. Aber es ist ein anderes Gleichgewicht, nämlich eines mit einer halb mit Wasser gefüllten Tonne statt einer vorher leeren. Und so ähnlich kann man sich das auch in der Atmosphäre vorstellen. Das in die Tonne fließende Wasser entspricht dann der Energie, die von der Sonne auf die Erde gestrahlt wird. Und das abfließende Wasser, das ist die Energie, die die Erde wieder verlässt. Mhm. Und die Höhe des Wasserstandes in der Tonne, das ist dann die Temperatur auf der Erde.
Genau. Das heißt, die Frage, wie hoch steht das Wasser in der Tonne, entspricht in der Realität beim Treibhauseffekt eben der Frage, wie warm ist es auf der Erde? Ja? So oder so muss sich zwangsläufig ein Zustand einstellen, bei dem genauso viel Energie von der Sonne eingestrahlt wird, wie die Erde auch wieder abgibt. Ja? Dass es zu so einem Zustand kommt, ist klar, das muss passieren. Die Frage ist nur, wie warm ist die Erde, wenn dieses Gleichgewicht sich dann einmal eingestellt hat?
Okay, und die Höhe der Abflusslöcher in der Tonne, also unten, Mitte, oben, das ist ein Maß für die Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre in diesem Bild, ne? Also wenn keine Treibhausgase in der Atmosphäre sind, dann haben wir halt den Fall, untere Stöpsel ist offen. Das Wasser, also die Wärme, kann direkt wieder raus aus dem System, kann direkt wieder abfließen. Das hieße dann bei der Atmosphäre, die bliebe halt schweinekalt, weil die Wärme sofort wieder weggeht.
Richtig. Und das ist ja erfreulicherweise nicht so. In unserer Atmosphärenregentonne ist der unterste Stöpsel reingesteckt, weil wir eine gewisse Menge Treibhausgase in der Atmosphäre haben. Und der in der Mitte ist draußen. Mhm. Das heißt, eine gewisse Menge Wärme wird gespeichert. Wasser bleibt in der Tonne. Mhm. Und alles, was darüber hinauskommt, fließt aber ab. Wir haben also ein Gleichgewicht bei einer höheren Temperatur, als wir es ganz ohne Treibhausgase hätten. Mhm.
Und ich habe eine ganz zarte Ahnung jetzt, wofür der dritte Stöpsel in dem Bild ist. Nämlich der dritte Stöpsel in der Tonne steht für eine Situation, wo wir viel mehr Treibhausgase in der Atmosphäre haben. Dann ist das also so, als wenn man den mittleren Abfluss auch schließt, dann sammelt sich noch mehr Wasser in der Tonne, die Atmosphäre wird noch wärmer, bis dann wieder ein neues Gleichgewicht entsteht und das Wasser durch den obersten Ablauf dann abfließt. Aber eben bei einem Gleichgewicht mit höherem Wasserstand oder mit höheren Gleichgewichtstemperaturen. Stimmt das so?
Ja.
Okay. Also das Bild illustriert jetzt ganz gut, für mich jedenfalls, warum dank der Treibhausgase die Temperatur nicht minus 18 ist, sondern da, wo sie heute ist, um die 15. Vielen Dank auch, Treibhauseffekt, kann man da, glaube ich, als Menschheit nur sagen.
Ja, danke Treibhauseffekt, sag auch ich. Und ja. Ich glaube, Michael, du stimmst auch zu. Ja. Also ohne den Effekt wäre die Erde eben für uns kein bewohnbarer Planet.
Also ich muss wirklich sagen, ich bin für heute, erste Folge, schon sehr zufrieden. Nicht nur mit dem Treibhauseffekt, das auch, aber auch mit euch und mit uns.
Danke.
Also ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen und ihr stoppt mich, wenn ich irgendwo einen Fehler mache. Die Erde erhält ständig Sonnenlicht und ein großer Teil davon erwärmt eben unseren Planeten. Der Erdboden vor allem wird von diesem sichtbaren Licht der Sonne erwärmt. Mhm. Der Boden gibt es dann aber umgewandelt in Form von Infrarotstrahlung wieder ab. Und diese Infrarotstrahlung wird dann von den Treibhausgasen in der Atmosphäre teilweise eingefangen und zurückgeworfen. Die haben das sichtbare Licht durchgelassen, aber die Infrarotstrahlung, die von der Erde dann umgewandelt ausgeht, die fangen sie zum Teil ab. Und das wirkt dann tatsächlich auf die Erde wärmend. Ohne Treibhausgase würde die Infrarotstrahlung viel schneller zurück ins All sausen. Und es wären tatsächlich minus 18 Grad im Durchschnitt auf der Erde kalt, antarktische Temperaturen. Sprich, ohne Treibhauseffekt kein menschliches Leben, möglicherweise gar kein Leben, was entstanden wäre oder nur welches, was eben im Frost existieren kann.
Genau. Jetzt ist es aber so, dass wir Menschen ja gerade dabei sind, die Zusammensetzung der Atmosphäre zu ändern, indem wir zusätzlich Treibhausgase in die Atmosphäre pusten. Also wir stecken quasi gerade den Stöpsel in diesen mittleren Abfluss unserer Atmosphärenregentonne. Mhm. Und deshalb sammelt sich nach und nach immer mehr Wärme in der Luft. Und die große Frage ist jetzt, bei welcher Temperatur liegt dann in Zukunft das neue Gleichgewicht? Und was heißt das für uns, die wir auf der Erde leben?
Ja, darüber sprechen wir dann nächste Woche in der Folge, die da heißen wird, das Problem mit dem Treibhauseffekt. Da geht es also um den Einfluss, den wir Menschen auf die Zusammensetzung unserer Atmosphäre nehmen, welche Treibhausgase da vorher drin waren, welche zusätzlich dazukommen. Und die Frage eben, was das für die Temperaturen auf der Erde mittelfristig bedeuten wird.
Ich möchte übrigens auch unbedingt von euch dann verklickert bekommen, warum jetzt das eine Gas ein Treibhausgas ist, also jetzt CO2 zum Beispiel, und warum andere Gase, Sauerstoff, Stickstoff, warum die offensichtlich keine Treibhausgase sind. Das habe ich noch nie so richtig begriffen, wo drin da jetzt der Unterschied genau liegt.
Ja, stell dir vor, Sauerstoff wäre auch ein Treibhausgas. Oh, dann hätten wir hier richtig Sauna auf der Erde. Das ist zum Glück nicht so. Mhm. Aber das ist eine super Frage. Das wollen wir auch gerne erklären.
Mhm. Und bevor wir Schluss machen für heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schreibt uns gerne eure Fragen, eure Anmerkungen, was wir vielleicht besser machen können, gerne an podcast@ganzinruhe.de, ganz in Ruhe in einem Wort, oder schaut auf unsere Website ganzinruhe.de. Und eine Besonderheit bei unserem Podcast hier ist, dass der begleitet wird von der Universität Hamburg. Die will nämlich erforschen, welche Erklärungen besonders gut funktionieren und welche vielleicht nicht so gut. Und wenn ihr bei dieser Forschung mithelfen wollt, dann könnt ihr einen Fragebogen ausfüllen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Würde uns sehr freuen, wenn ihr da mitmacht.
Genau, und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn natürlich gerne oder folgt ihm. Und natürlich würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr dann auch einen Kommentar oder eine Bewertung bei der Podcast-Plattform oder dem Player eurer Wahl hinterlasst. Ihr findet diesen Podcast auch bei Audible und außerdem natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
Und in den nächsten Folgen hört ihr dann unter anderem, warum wir Verbrennung und auch Energieverbrauch lieben und was das Problem mit den Ozeanen ist. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr Klima und Physik, sonst nix. Wir machen auf jeden Fall gut gelaunt weiter und hören uns bald wieder. Und damit sagen wir zunächst tschüss.
Tschüss, danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.